Liebe Gemeinde, dankbar blicken wir zurück auf die Bibeltage über Abraham. An Abraham konnten wir sehen, das war nicht so ein vollkommener Held, das war keine biblische Idealgestalt, so meilenweit von unserem Leben weg, sondern sein Leben mit Gott war manchmal auch wie eine Achterbahnfahrt. Manchmal war er näher dran, manchmal weiter weg. Wir hatten gesehen, etwa zwischen 1. Mose 16 und 17, zwischen der Geburt des Ismael und der Situation, wo Gott den Abraham neu anspricht, da lagen zum Beispiel 13 Jahre dazwischen. Und es hatte den Anschein, das können 13 Jahre Stillstand gewesen sein. 13 Jahre Stillstand. Und wir haben gefragt, wie ist das möglich? 13 Jahre Stillstand bei einem Mann wie Abraham. Kennen wir auch solche Zeiten? Zeiten, in denen sich geistlich scheinbar wenig bewegt. Wenn Sie jemand fragen würde, was war Ihre letzte Erfahrung mit Gott? Was würden Sie sagen? Wenn Sie jemand fragen würde, wo hast du zum letzten Mal gestaunt über Jesus? Wann bist du zum letzten Mal so von ganzem Herzen froh geworden, dass dein Leben ihm gehört? Was würdest du sagen? 13 Jahre Funkstille. Abraham wurde immerhin 175 Jahre alt. 175, bei uns muss man sagen, fällt jedes vertane Jahr noch mehr ins Gewicht, weil die meisten von uns wahrscheinlich nicht 175 werden. Also müssen wir die Frage erst recht stellen und darum fordert Jesus uns auch auf, uns von Zeit zu Zeit immer wieder selbst zu prüfen und zu fragen, wie steht es um dein Leben mit Gott? Wie nutzt du deine Zeit? Prüfen, damit wir nicht unserem Trott erliegen, früher oder später. Und darum, bevor wir am kommenden Sonntag nun gemeinsam nach Kreta abheben, Sie haben richtig gehört, wir werden nach Kreta abheben, wo der Titus eine evangelistische Arbeit aufbauen soll, denn darum geht's im Titusbrief, wollen wir heute noch einen kurzen Zwischenstopp auf dem türkischen Festland machen. Genauer gesagt in der Stadt Laodicea. Im ersten Jahrhundert war das ein ansehnliches Städtchen, nicht gerade arm. Hier gab es eine christliche Gemeinde, die sich allerdings nicht gerade vorbildlich entwickelt hatte. Und trotzdem kommt diese Gemeinde in der Bibel vor. Nicht, weil Jesus sie bloßstellen will, sondern gewissermaßen als warnendes Beispiel, mit dessen Hilfe wir uns selbst prüfen können. Dafür ist das gedacht. Wir sollen uns selber prüfen am Beispiel von Laodicea, wie es um unser geistliches Leben zurzeit bestellt ist, um unsere Nachfolge. Als ganze Gemeinde und jeder für sich ganz persönlich. Und dazu lassen Sie uns jetzt also diesen Zwischenstopp in Laodicea machen. Wir haben die große Chance, diese Gemeinde quasi mit den Augen Jesu zu sehen, wie er sie einschätzte. Denn es liegt uns ein Brief vor, ein sehr persönlicher Brief, den Jesus ihnen geschrieben hat. Genauer gesagt, den Jesus ihnen hat schreiben lassen durch Johannes. Gut 60 Jahre nach der Auferstehung hat Jesus diesen Brief seinem letzten lebenden Apostel auf der Insel Patmos in einer Vision mitgeteilt. Insgesamt hat Jesus ja bei dem Anlass 7 Briefe diktiert, 7 Briefe an 7 verschiedene Gemeinden in jener Region, auch etwa nach Ephesus oder nach Smyrna. 7 ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit, aber es waren auch offene Briefe. Und jede dieser 7 Gemeinden sollte alle Briefe lesen, also auch die Briefe, die an die anderen gingen. Und dabei hatte Jesus nicht nur diese 7 im Blick, sondern am Ende jedes Briefes betonte er immer wieder, dass alle Gemeinden diese Briefe lesen sollen. Bis heute, also bei uns steht das auch in Vers 22 am Ende. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und zu den Gemeinden gehört auch unsere Gemeinde. Also es lohnt sich auch für uns, sehr genau hinzuhören, unsere Ohren aufzusperren. Denn in diesem Brief, da redet eben der auferstandene Jesus. Die Stadt Laodicea existiert nicht mehr als bewohnte Stadt. Die Gemeinde in Laodicea existiert heute auch nicht mehr. Aber der Brief ist erhalten und der Verfasser lebt. Jesus. Und wir werden sehen, es geht sehr persönlich zu. In diesem Brief, da redet Jesus sehr scharf, erschreckend scharf, ohne diplomatisch irgendein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und doch steckt auch in diesem Brief eine ganz offene Liebeserklärung. Das werden wir gleich sehen. Wenn wir jetzt diesen Text zur Hand nehmen, ich darf Sie einladen, dies zu tun. Sie haben es auf Ihrem Zettel auch abgedruckt. Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe deine Augen damit zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit Gottes Wort. Der Engel hier, das ist der menschliche Bote, der Vertreter der Gemeinde. Engel heißt ja auch Bote, der den Brief auf Patmos abholt. Und die Situation dieser Gemeinde lässt sich eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Es sind die ersten Wörter von Vers 20, wo der Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür, vor der Tür. Stellen Sie sich das vor, die Gemeinde ist christlich. Sie gilt wohl auch in den Augen ihrer Gesellschaft als christlich. Also heute würden wir sagen, die Kirche steht noch im Dorf. Die Glocken läuten noch. Das Schild evangelische Kirche ist noch zu lesen. Der Gottesdienst findet noch statt. Anzeigen in der HAZ werden noch geschaltet. Aber Jesus Christus selbst stellt dieser Gemeinde die Diagnose. Siehe, ich stehe vor der Tür. Vor der Tür, das heißt, er ist noch da. Er steht da noch. Er redet noch. Und doch ist das Verhältnis belastet. Jesus ist irgendwie draußen. Die persönliche Beziehung zwischen ihm und dieser Gemeinde ist blockiert und verbarrikadiert. Die Tür ist zu. Und trotzdem schreibt Jesus sie nicht ab. Das ist das Wichtige. Vielmehr mit einem flammenden Appell drängt er sie, über ihre Situation nachzudenken. Mit einem flammenden Appell. Und dabei macht Jesus drei Alternativen deutlich. Drei Entweder-Oder-Aussagen, die wie Glockenschläge durch diesen Brief hindurchklingen. Wie Glockenschläge. Und als ich das las, dann musste ich an ein Lied denken, das wir früher in der Jungschar gelernt haben, als ich noch so ein kleiner Püx war und zur Jungschar ging. Da haben wir ein Lied gelernt, das hieß immer heiß oder kalt, ja oder nein, niemals dürfen wir lauwarm sein. Das klingt mir noch heute im Ohr, dieses Lied. Heiß oder kalt, ja oder nein, niemals dürfen wir lauwarm sein. Das ist der erste Glockenschlag, mit dem Jesus Laodicea aus seiner Trägheit wecken will. Heiß oder kalt? Das ist unser erster Punkt. Das ist die erste Frage, der wir hier begegnen. Heiß oder kalt? Laodicea ist die einzige von den sieben Gemeinden, die kein einziges Lob bekommt. Auch kein noch so kleines. Das ist interessant. Sonst nennt Jesus immer Licht und Schatten. Bei zwei Gemeinden nennt er nur Licht und hier nennt er nur Schatten. Warum? Kein einziges Lob. Und sehen Sie mal, wie Jesus das deutlich in den Versen 15 bis 17 sagt. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Das gibt's also schon im ersten Jahrhundert. Das gibt's in Gemeinden, das gibt's bei Einzelnen, die sich Christen nennen, vielleicht sogar auch Christen sind, die möglicherweise mit ihrem Glaubensleben auch ganz zufrieden sind. Denn das sind die ja in Laodicea, die sind ja zufrieden. Die glauben ja, sie hätten alles, was sie brauchen. Aber Jesus kommt zu einer völlig anderen Diagnose. Und wir müssen uns fragen, was ist hier passiert? Wie war es dazu gekommen? Wie war das möglich? Wie war Laodicea zu einer lauen Gemeinde geworden? Das ist die Frage. Sie hatten doch bestimmt mal besser angefangen. Allerdings schreibt Paulus schon 40 Jahre vorher etwa, nämlich im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 1, dass die Gemeinde irgendwie gefährdet ist. Da sagt er, ich lasse euch aber wissen, welchen Kampf ich habe um euch Kolosser und um die in Laodicea. Das schreibt Paulus schon 40 Jahre vorher. Da war irgendwas. Die Gemeinde war lau. Wenn man sie fragte, ja oder nein, dann antwortete sie in der Regel mit einem kräftigen Jein. Das war das Kennzeichen. Ist Jesus der einzige Weg zur Rettung? Jein. Ist er Gottes Sohn? Jein. Ist er auferstanden? Jein. Ist die Bibel verbindlich? Ist jeder Mensch in Gottes Augen ein Sünder? Die werden immer ja, aber gesagt haben. Ja, natürlich, aber Gott wird jeden schon irgendwie durchkommen lassen. Es gibt keine Hölle. Brauche ich unbedingt die Vergebung von Jesus, um mit Gott ins Reine zu kommen? Ja, aber wenn einer das nicht so einsieht, wird Gott trotzdem Erbarmen mit ihm haben. Gibt es Himmel und Hölle? Ja, aber die Hölle bleibt am Ende leer. Gibt die Bibel in allen Fragen die letzte autoritative Antwort? Ja, aber man darf es auch nicht zu eng und zu verbissen sehen. Und das galt auch für ethische Fragen. Ist die Ehe Gottes Ordnung, Gottes verbindliche Ordnung für das Zusammenleben von Mann und Frau? Ja, aber wenn Leute in wilder Ehe sind, soll man es auch nicht so eng sehen. Und bei homosexuellen Partnerschaften müssen wir im Laufe der Zeit eben sehen, dass sich die Ansichten gewandelt haben und dass man da auch etwas differenzierter die Dinge bewerten muss. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und selbst manche Leute, die mit ihren Worten noch klar waren, hatten sich mit ihrem praktischen Leben langsam davon entfernt. Hatten diese Ja-Aber-Mentalität in ihre Praxis gewissermaßen aufgenommen. Sie sagten noch die alten Sachen. Sie sagten noch die alten Sachen, ja. Aber sie sagten die mehr aus Gewohnheit und nicht mehr aus letzter leidenschaftlicher Überzeugung. Und vor allem diese alten Sachen, die sie sagten, prägten nicht mehr ihr Leben. Die bestimmten nicht mehr ihren Alltag. Die strahlten nicht mehr durch ihre Entscheidungen durch. Das war noch da, aber es war mehr Tradition. Und es entschied nicht über unser Leben. Lau! Und dieser Begriff, der gehörte interessanterweise damals schon zum Wasser. Abgestandenes Wasser. Nicht richtig kalt, nicht richtig heiß. Neutral. Mittelmäßig. Das verstanden die Leute von Laodicea. Denn sie hatten das gleiche Problem mit ihrer richtigen Wasserversorgung. Das ist hochinteressant. Die Stadt Laodicea hatte keine eigenen Wasserquellen in der Nähe. Das muss man wissen. Und sie wurde mit Wasser versorgt über ein Aquädukt in einer unterirdischen Wasserleitung. Musste das Wasser erst mal 10 Kilometer zurücklegen von der Quelle an, bis es in Laodicea landete. Und da war es dann lau. Ist doch klar. Und lauwarmes Wasser galt in Kleinasien als was? Als hervorragendes Brechmittel. Deswegen dieser Vers 16, ja, ich werde dich ausspeien aus meinem Munde, weil du lau bist. Du bist ein Brechmittel für mich. Das ist sehr deutlich. Die beiden anderen Städte in der Umgebung, die waren viel besser dran. Sie müssen wissen, Hierapolis hatte heiße Quellen. Die galten medizinisch als wertvoll. Und Kolosse hatte kaltes Wasser. Das konnte wunderbar erfrischen. Heiß oder kalt? Ja oder nein, niemals dürfen wir lauwarm sein. In Laodicea kam das Wasser nach 10 Kilometer Leitung nur noch lauwarm an. Das war das Problem. Und deswegen verstanden die das, was Jesus ihnen hier sagte durch Johannes. Und genauso sagt Jesus, ist die Herzenstemperatur dieser Gemeinde in Laodicea. Sie sind nicht entschieden für Jesus. Sie lieben ihn nicht von ganzem Herzen. Sie beugen sich nicht ganz unter seine Königsherrschaft. Das Einzige, was sie ganz sind, ist, dass sie ganz lauwarm sind. Das ist das Einzige, was sie ganz sind. Ich weiß noch, vor einigen Jahren erzählte mir eine alte Dame, wie ihr Mann kurz vor seinem Tod gesagt hat, du, ich wollte schon fromm sein, aber nicht so ganz. Genau das ist das Problem von Laodicea. Ich wollte schon christliche Gemeinde sein. Ich wollte schon irgendwie zu Jesus gehören, aber nicht so ganz. Laues Wasser, ganz heiß, ist medizinisch wertvoll. Ganz kalt, ist sportlich erfrischend. Aber lau ist nur noch ekelerregend. 10 Kilometer lange Wasserleitung. Ja, so ging es wahrscheinlich auch vielen, vielen Christen dort in Laodicea. Die beriefen sich auf eine lange Tradition. Das Wasser ihres Glaubens war durch eine jahrzehntelange Wasserleitung gelaufen, bis es bei ihnen angekommen war. Oder aber sie hatten einmal anders angefangen. Sie hatten einmal mit heißem Herzen angefangen und dann war es in ihrem eigenen Herzen irgendwie versickert, weil es keinen Nachschub gab, weil keine frische Bewegung da war. Wie wir das auch von Abraham teilweise gesehen hatten, wo es einmal hieß zwischendurch, sein Glaube war ein Zustand geworden und keine Bewegung mehr. Und so war es vielen Leuten in Laodicea gegangen. Dramatisch. Ihre persönliche Beziehung zu Jesus, darum stand es nicht gut. Bei aller Tradition, sie haben ihn nicht wirklich angebetet. Sie haben sich nicht von Herzen darüber gefreut, dass er für ihre Schuld gestorben war. Das war mal. Und die glaubten schon irgendwie an die Auferstehung, klar, aber sie leugneten das nicht. Aber sie gingen auch nicht auf die Barrikaden, wenn andere Jesus verspotteten und das bestritten. Dann gingen sie auch nicht auf die Barrikaden. Ihr Alltag, der war seltsam blass und stumpf geworden. Da rechneten sie nicht mehr mit Jesus. Da lebten sie auf eigene Kappe. Da fragten sie nicht mehr Jesus, was sollen wir in dieser Situation tun? Was sollen wir in jener Situation tun? Da war ihr Pulsschlag nicht mehr der, dass er Jesus suchte. Und die Gemeinde, das war für sie eine Plattform für Veranstaltungen. Das war aber ein sozialer Kontaktraum. Aber Gemeinde Laodicea, das war nicht mehr eine Schicksalsgemeinschaft von Jesus zusammengestellt, um ihm zu dienen und für ihn zu kämpfen und für ihn auch zu leiden und füreinander da zu sein mit ganzer Hingabe. Leib Christi, nein, das haben sie so nicht mehr gesehen. Sie haben es nicht vermisst, wenn die Geschwister ihnen fehlten oder wenn die Verbindungen sich lockerten. Und sie waren in ihrem ganz normalen Leben seltsam unabhängig von Jesus geworden. Es war ganz schön, wenn man das mal mitnahm, aber es war nicht mehr lebensnotwendig. Im Lau. Sie waren seltsam unbelastet vom Kampf gegen ihre Gleichgültigkeit. Sie waren unempfindlich für ihre Schuld. Sie wurden deswegen auch nicht von großen Gewissensbissen umgetrieben. Sie waren so zufrieden, wie es war. Sie hatten sich einfach religiös eingerichtet, wie man sagt. Und deswegen sagt Jesus das auch hier in Vers 17. Du bist zufrieden, ne? Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist. Arm, blind und bloß. Und wissen Sie, das ist in der Regel die Folge von Lauheit. Die Folge von Lauheit ist Selbstzufriedenheit. Genau so, wie man es hier sieht. Ist doch klar, je weiter ich die Maßstäbe herunterdrücke, je wohltemperierter ich den Glauben verstehe, umso harmloser wird alles. Umso schneller bin ich mit mir zufrieden, umso weniger muss ich mich aufregen, umso leichter wiege ich mich in Sicherheit, umso blinder werde ich für den realen Zustand meines Lebens, mit dem ich wirklich vor Gott dastehe. Das ist eine ganz gefährliche Kettenreaktion. Und die gefühlte Temperatur meines Glaubens ist eine ganz andere als die tatsächliche Temperatur. Lauheit, Selbstzufriedenheit, Stolz ist das Nächste, was sich dann anschließt. Ja, die hatten sich wahrscheinlich anstecken lassen von der Oberflächlichkeit, für die ihre Stadt Laodicea bekannt war. In Laodicea lebte es sicher verhältnismäßig leicht. Das muss man auch sehen. Wahrscheinlich lebte es sich auch für diese Gemeinde verhältnismäßig leicht. Wir hören nicht, dass sie irgendwelche größeren Verfolgungen erdulden musste, dass sie irgendwelchen Anstoß erregt hätte, dass sie in irgendwelchen größeren Schwierigkeiten steckte. Davon wird nichts gesagt. Denen ging es offensichtlich noch ganz gut. Und welche Umgebung? Die Stadt war steinreich. Hier konnte man offensichtlich schnell zu Geld kommen in dieser Stadt. Und auch das ist ein interessantes Detail. Sogar nach dem Erdbeben um 60 nach Christus etwa, das viele Städte drumherum wirklich erschüttert hatte, kam Laodicea wieder mit eigenen finanziellen Mitteln auf die Beine. Die brauchten nicht mal die Hilfe von der römischen Zentralmacht. Es gibt eine interessante Anmerkung bei Tacitus, dem Geschichtsschreiber in seinen Annalen. Da sagt er, im selben Jahr, also im Jahr dieses Erdbebens, wurde auch Laodicea, eine der berühmten asiatischen Städte, durch ein Erdbeben in Ruinen verwandelt. Aber sie erholten sich schnell durch ihre eigenen Ressourcen, ohne dass sie Hilfe von uns, der Zentralmacht, anforderten. Zitat Ende. Soweit Tacitus. Also die waren offensichtlich immer noch sehr wohl situiert. Immerhin war Laodicea bekannt für sein florierendes Bankwesen. Es galt als Verkehrsknotenpunkt zwischen Mittelmeer und Nahem Osten. Hier konnte man also gute Geschäfte machen. Der Goldpreis spielte dabei eine Rolle. Und dann gab es das medizinische Institut mit Sitz in Laodicea. Die Tradition reichte bis ins 3. Jahrhundert vor Christus. Das kann man nachweisen aus den Quellen. Besonders bekannt war die Augenmedizin. Es wurde in Laodicea ein bewährtes Medikament gegen Augenleiden hergestellt. Auch das war berühmt. Und dann nicht zu vergessen die aufblühende Wollindustrie in Laodicea. Spezialität war weiche Wolle in tiefschwarzen Farben. Das waren Klamotten der Luxusklasse, so in einer Liga mit Boss oder Brioni oder so. Und diese Gary Laodicea-Kollektion war erfolgreich und trug den Namen der Stadt in alle Welt. Und das gab Geld. Und wen wundert's, dass diese Stadt stolz war? Und dass sie alles tat, um den Standort Laodicea weiter auszubauen. Und wen wundert's, dass sich möglicherweise auch die Gemeinde davon anstecken ließ? Und doch bei allem äußeren Glanz, das Innenleben der Stadt war kaputt. Das Innenleben der Gemeinde war kaputt. Und deswegen sagt Jesus das, du bist elend und jämmerlich, und dann entfaltet er das arm, blind und bloß. Also bloß für nackt, da steht Gymnos im Griechischen. Das heißt so viel wie nackt, unbekleidet, ja? Dein Bankwesen floriert und du bildest dir ein, dass dein Gemeindeleben auch floriert, aber du bist arm. Eure Augensalbe ist berühmt und du bildest dir ein, den Durchblick zu haben, aber du bist blind. Eure Textilien erobern den Weltmarkt und du bildest dir ein, vor Gott im besten Zwirn und gut betucht dazustehen. Aber du bist nackt. Du kannst deine Sünden nicht verbergen. Du kannst deine Schuld nicht vertuschen vor dem heiligen Gott. Du kannst deine Lauheit nicht irgendwie mit schönen Worten beiseite reden. Ich sehe dich, sagt Jesus. Durch allen religiösen Schein hindurch entlarvt Jesus den wahren Zustand der sogenannten christlichen Leute. Und das Ergebnis ist eindeutig. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür. Und wenn sich daran nichts ändert, dann wird er die Konsequenzen ziehen, Vers 16. Ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Allerdings steht da wörtlich, weil du lau bist, bin ich im Begriff, dich auszuspucken. Ich habe es noch nicht getan. Es ist noch nicht zu spät. Und der beste Beweis dafür, dass es noch nicht zu spät ist, ist dieser Brief. Den schreibt Jesus ja. Wenn Jesus die Gemeinde schon aufgegeben hätte, dann würde er ihr diesen Brief noch nicht schreiben. Also, das ist der erste Glockenschlag, der durch diesen Brief hindurch hallt. Heiß oder kalt? Bist du heiß oder bist du kalt? Und dann ein zweiter Ton. Jesus bleibt nicht bei der Diagnose stehen, sondern Jesus sagt konkret, was jetzt passieren muss. Und das ist der zweite Glockenschlag, der lautet ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. Und das sehen wir hier in den Versen 18 und 19. Da sagt der Herr, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehend werdest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. So sei nun eifrig. Und tu Buße. Also Jesus nennt sein Motiv hier, warum er so ernst spricht. Er sagt in Vers 19, welche ich lieb habe. Das müssen wir sehen, das können Sie ganz dick in Ihrem Text unterstreichen. Jesus sagt, welche ich lieb habe, deswegen sage ich das. Ich habe euch lieb. Ich will euch zurechtbringen. Ich will euch nicht fertig machen. Ich habe euch lieb. Und wissen Sie, dass Jesus die Gemeinden liebt, das steht zwischen den Zeilen in allen 7 Briefen, in den Sendschreiben. Aber ausdrücklich gesagt wird es nur im Brief an Philadelphia und an diese Gemeinde hier in Laodicea. Und ich denke, das ist kein Zufall. Philadelphia bekommt das beste Zeugnis von allen 7 Gemeinden zusammen mit Smyrna und Laodicea bekommt das schlechteste Zeugnis. Und gerade diesen beiden sagt Jesus ausdrücklich, expressis verbis, explizit, deutlich in Worten gefasst, dass er sie lieb hat. Und damit macht Jesus deutlich, dass seine Liebe wirklich alle umfasst. Von Philadelphia bis Laodicea, von der treuesten Gemeinde bis zu der problematischsten Gemeinde. Seine Liebe, die um die Menschen ringt, gilt allen. Er versucht, sie alle zu erreichen. Und deswegen redet er so deutlich. Die Liebe von Jesus orientiert sich nicht an unserer Liebenswürdigkeit, sondern an unserer Bedürftigkeit. Er liebt uns, er sieht, was wir brauchen und deswegen lässt er nicht locker. Aber Achtung, Diese Liebe von Jesus ist keine blinde Liebe, ist keine gleichgültige Liebe, ist keine verharmlosende Liebe, ist keine Liebe, die durch die Finger sieht und die Fünfe gerade sein lässt. Und deswegen sagt Jesus, dass er uns zurechtweisen will. Da steht wörtlich überführen. Ja, lass dich überführen, die weise ich zurecht, Vers 19. Die Augen öffnen, dass du endlich einsiehst, dass deine Selbstsicherheit unangebracht ist. Dass du endlich begreifst, dass ich etwas ändern muss in deinem Leben. Dass du endlich aufwachst und dich vor mir beugst. Und dass du nicht einfach so weitermachst wie bisher und mal so ein kleiner Zwischenstopp, eine kleine Zwischenlandung bei Jesus und dann geht's wieder alleine weiter. Ich will dich zurechtweisen und ich will dich züchtigen. Da steht wörtlich, ich will dich erziehen. Ich will dich zu dem Menschen machen, der du in meinen Augen werden sollst und werden kannst. Und jetzt ist es angesagt, dass du eifrig wirst. Ich muss sagen, das Wort ist mir, ich habe schon früher öfter über diesen Text gepredigt, aber das Wort ist mir diesmal zum ersten Mal so aufgefallen. Eifrig sollst du werden. Da steht im Griechischen das Wort Zeloje. Und das ist das gleiche Grundwort, das auch für die Zeloten verwendet wird, die Eiferer. Bei den Zeloten war natürlich das Problem, dass die mit Gewalt geeifert haben. Und das hat der Herr Jesus ihnen untersagt. Aber Zeloje, das heißt, eifrig sollst du sein. Im guten Sinne sollst du Gewalt anwenden. Sollst du merken, dass es ernst ist. Eifrig sollst du sein. Schauen Sie, wer merkt, dass die Zeit knapp wird, der kann nicht mehr weitermachen mit seiner religiösen Beschaulichkeit. Der kann nicht mehr einfach stecken bleiben in seinem Traditionsglauben. Der kann sich nicht einfach damit begnügen, dass es eben so weiterging, wie es immer schon ging. Sondern der soll eifrig werden. Ich muss dran denken, ich war im Zug unterwegs, schon einige Zeit her. Ich hatte Arbeit dabei. Und über der Arbeit hatte ich nicht gemerkt, dass der ICE schon in den Bahnhof einfuhr. Und plötzlich sehe ich das und merke das. Der Bahnsteig vor dem Fenster. Ich schrecke auf. Ich raffe meine Bücher und Zettel zusammen. Ich hatte so schön am Tisch im Speisewagen gearbeitet. Das war so bequem gewesen. Ich quetsche das alles in den Aktenkoffer. Ich reiße meinen Sakko vom Haken. In der Panik fällt mir ein, Mensch, du hast doch nicht gezahlt. Ich schleppe den Kellner mit zum Ausgang des Zuges, springe aus dem Wagen und zahle dann vom Bahnsteig aus. Verstehen Sie, das war Eifer. Wenn ich nicht eifrig geworden wäre, wäre ich im Zug bis Bremen sitzen geblieben. Und es wäre zu spät gewesen. Ich hätte mich sehr, sehr viel Zeit und vielleicht auch Geld gekostet. Ich wäre zwangsweise nach Bremen gekommen. Werde eifrig, sagt Jesus. Wenn Laodicea noch eine Chance haben will, dann müssen sie jetzt aufschrecken. Dann müssen sie merken, dass Jesus zurzeit draußen steht. Dann müssen sie darüber erschrecken. Und dann müssen sie sich fragen, was ist mit meiner persönlichen Beziehung zu Jesus eigentlich passiert? Warum ist das alles so müde geworden und so lahm und so träge und so unerfüllt? Und so gewohnheitsbedingt. Warum? Ganz oder gar nicht. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das könnte man eigentlich auch als Thema über diese Predigt schreiben. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Eifer, dass ich erschrecke über meinen Zustand. Aber dann auch Eifer, der ein bleibender Bestandteil meines Lebens mit Jesus ist, dieser Eifer. Dass ich mich freuen kann. Lass mich's erzählen, Jesus zur Ehre, was wir vorhin gesungen haben. Das ist ein Lied des Eifers. Wo ist dein Heiland größer als er? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus preist ihn allein. Das ist ein Lied des Eifers. Begeisterung, Freude. Das hat nichts zu tun mit seelischer Manipulation oder mit Gefühlsduselei. Eifer, das ist auch Enttäuschung. Enttäuschung über mich selbst, wenn ich versagt habe. Eifer, das ist Trauer. Wenn ich sehe, dass Menschen ohne Jesus leben und ohne ihn verloren gehen. Wenn ich sehe, dass Gemeinden sterben. Wenn ich sehe, dass Menschen die Wahrheit unwichtig wird, Eifer ist Trauer. Eifer, das ist gespannte Erwartung. Wird er das Buch lesen? Wird er bereit sein, zum Gottesdienst zu kommen? Wird er es wagen, sein Leben für Jesus zu öffnen? Eifer, das ist gespannte Erwartung. Eifer, das ist treue Fürbitte. Dass ich dranbleibe an einem Menschen, auch wenn der mich 100-mal enttäuscht hat. Auch wenn ich gesagt habe, Mensch, der ist bei Gott ein hoffnungsloser Fall. Nein, Eifer ist treue Fürbitte, dass ich nicht locker lasse. Wolfgang Bühne hat neulich erzählt, dass er etwa 50 Jahre für einen Menschen gebetet hat. Eifer, das ist auch die Angst davor, dass eine wichtige Sache misslingt. dass ich mich vorbereite und sage, Mensch, Herr, lass es gelingen, es ist so wichtig. Das ist Eifer, Freude, Begeisterung, Enttäuschung, Trauer, gespannte Erwartung, ganz oder gar nicht. Und das hat nichts zu tun mit so einem wohltemperiert vor sich hin plätschernden Christentum. Und warum ist Jesus so anspruchsvoll? Jesus geht es doch nicht um eine elitäre Religiosität, sondern Jesus geht es um ein persönliches Liebesverhältnis zu uns. Und darum ist er so anspruchsvoll. Es geht ihm um unser Vertrauen, es geht ihm um unsere Liebe. Und Liebe und Wahrheit schließen sich gegenseitig aus. Jesus sagt uns konkret, wo wir Hilfe finden, bei ihm persönlich. Und schauen Sie, dazu benutzt er diese drei Vergleiche, die haargenau zu Laodicea passen. Und daran sehen Sie auch, wie liebevoll Jesus auf seine Leute eingeht, dass er ausgerechnet diese drei Vergleiche nimmt, die gerade in Laodicea passen würden. Er sagt, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und im griechischen Grundtext ist das von mir noch vorgestellt. Ich rate dir, dass du von mir kaufst. Und dann kommen die drei Sachen parallel als Akkusative. Dass du von mir kaufst, Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Und jetzt klingelt's bei Ihnen. Jetzt merken Sie, das ist nicht zufällig gewählt. Jesus sagt, du kriegst das nur von mir, was du brauchst. Das vergängliche Gold der Laodicea-Bank hilft dir nicht weiter. Du brauchst mich, du musst zu mir kommen. Und Gold, das ist das Bild für echten Glauben. Jesus sagt, bitte mich um echten Glauben. Bitte mich um ein tiefes persönliches Vertrauen zu dir. Und du kriegst es nur von mir. Bitte mich und verlass dich nicht auf das Gold der Laodicea-Bank. Und dann weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Erinnern Sie sich, in Laodicea wurde schwarzer Stoff hergestellt. Die Gary Laodicea-Kollektion war vornehm und tief schwarz. Und Jesus sagt, die Kleidung, die du wirklich brauchst, um vor Gott richtig eingekleidet zu sein, ist nicht dein vornehmes kleines Schwarzes, das du in deinen Fabriken bekommst, sondern das weiße Kleid kriegst du nur von mir. Das Kleid der Vergebung, das Kleid der Barmherzigkeit Gottes. Damit kann nur Jesus dich einkleiden und niemand sonst. Nur er kann deine Blöße, nur er kann deinen gottlosen Zustand bedecken. Er kann dir vergeben, er kann dich froh machen. Er kann dir Gewissheit deiner Rettung geben. Nur Jesus. Echte Vergebung gibt es nicht bei Menschen, sondern nur bei ihm. Und dann das dritte. Und Augensalbe, Vers 18 am Ende. Ne? Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Die kriegst du von mir, sagt Jesus. Nur von mir. Echte Erkenntnis, echten Durchblick. In Laodicea, da wurde berühmte Augensalbe hergestellt. Wir wissen das, gegen Erkrankung der Netzhaut. Aber Jesus sagt, du brauchst eine andere Salbe noch viel dringender. Du brauchst Salbe für die Augen deines Herzens. Und diese Salbe, die wird nicht in euren pharmazeutischen Fabriken produziert, sondern diese Salbe für die Augen deines Herzens, die bekommst du nur von mir, sagt Jesus. Dass du Durchblick gewinnst, dass du deine eigene Situation realistisch einschätzt. Dass du auch mich richtig siehst, dass du kapierst, nur bei Jesus kriegst du die richtige Hilfe. Und du kannst dich zu ihm wenden und zu ihm beten. Und er ist der, der alles gut macht. Der dir den echten Glauben schenkt. Ein heiles Vertrauensverhältnis, das Gold. Und der dir die durchgreifende Vergebung schenkt. Das weiße Kleid. Und der dir die Augensalbe schenkt, die wirklich dir den Durchblick gibt, dass du Jesus richtig erkennst, dass du deine eigene Situation richtig erkennst und dass du getrost wirst, weil er für dich sorgt und weil er dir dieses frische, neue geistliche Leben von Tag zu Tag immer wieder schenkt. Und das will Jesus bis heute tun, dass uns die Augen geöffnet werden, dass wir ihn immer klarer sehen. Haben Sie Jesus schon einmal um dieses Gold gebeten? Hast du dir schon einmal von Jesus das weiße Kleid besorgt oder bist du zufrieden mit deinen Markenklamotten, die du sonst so trägst? Hast du das schon mal ausdrücklich zu Jesus gesagt, Herr, ich brauche deine Vergebung? Ich brauche es, dass du deine Hand auf mein Leben legst und mir meine ganze Gottlosigkeit und meine Schuld und meine Gleichgültigkeit vergibst und dass du mich änderst. Hast du ihn das schon mal gefragt? Hast du ihn schon mal darum gebeten, dir deine Augen wirklich in diesem Sinne zu salben, dass du erkennst, wer du bist vor ihm und wer er ist. Jesus will deine Augen öffnen. Jesus will deine Blöße bekleiden. Und Jesus will alles gut machen in deinem Leben. Jesus kann das. Jesus kann auch bei Menschen, die eigentlich von ihrer ganzen Herkunft und von ihrer Tradition her einen ganz anderen Blick auf das Leben haben. Jesus kann denen auch die Augen öffnen. Ich musste immer wieder denken an die Irina Ratuschinskaja, jene russische Bürgerrechtlerin, die das so erzählt hat. 1963 sitzt sie in einer Schule in Odessa und lässt diesen elenden Propagandaunterricht über Atheismus über sich ergehen. Sie langweilt sich und eines Tages fällt ihr das auf. Menschenskinder, wenn die Propagandaleute recht haben, dass es keinen Gott gibt, dann reicht es doch, wenn sie uns das zwei oder dreimal sagen. Dann müssen sie uns das doch nicht Woche für Woche einhämmern und uns damit nerven. Vielleicht, so sagt Irina Ratuschinskaja, ist das ja ein Zeichen dafür, dass es Gott doch gibt. Und wenn, dann muss er ziemlich stark sein, denn sie werden offensichtlich nicht mit ihm fertig. Sonst könnten sie ihren Propagandaunterricht ja irgendwann mal schließen. Und dann fängt sie an zu beten. Sie fängt an zu beten zu dem Gott, den sie nicht kennt. Sie liest die russischen Dichter Tolstoi, Dostojewski, die ja auch einiges von Gott schreiben. Aber das alles reicht noch nicht. Und dann bekommt sie eine Bibel in alter slawischer Sprache. Und sie muss ein halbes Jahr erstmal die Sprache slawonisch lernen, damit sie die Bibel lesen kann. Und sie macht es. Und dann lernt sie durch die Bibel Jesus kennen. Und ihr werden die Augen geöffnet. Und ihr wird das Gold geschenkt. Und sie bekommt das Kleid der Vergebung. Und ihr Leben wird neu. Und dann schreibt sie Gedichte über dieses neue Leben. Und dann kommt sie 7 Jahre ins Arbeitslager, 7 Jahre in die Verbannung wegen ihres Glaubens. Jesus trägt sie durch, Jesus bewahrt sie, Jesus hält sie fest. Und dann wird sie vor dem Treffen zwischen Gorbatschow und Reagan, damals in Reykjavik, 1986 freigelassen. Geöffnete Augen hat sie bekommen. Und das hat Jesus getan in ihrem Leben. Jetzt kommen wir auf die Zielgerade. So will Jesus den Leuten in Laodicea die Augen öffnen. Er hakt diese Gemeinde nicht ab, sondern er stellt sie in die Entscheidung. Und das erzeugt dann, wenn Sie so wollen, den dritten und den letzten Glockenschlag, der durch diesen Brief hallt. Heiß oder kalt? Ganz oder gar nicht? Und der dritte Glockenschlag heißt drinnen oder draußen. In Vers 20 sagt der Herr Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür. Vor der Tür, aber ich stehe noch vor der Tür. Ich klopfe noch. Wissen Sie, Jesus hat dieses Bild mit der Tür oft benutzt. Oft hat er gesagt, dass wir durch die Tür gehen müssen, um zu ihm zu kommen. Geht ein durch die enge Pforte. Aber diesmal dreht unser Herr das Bild um und sagt, ich stehe vor deiner Tür. Hier ist Jesus drinnen oder draußen. Ist Jesus bei dir drinnen oder ist Jesus bei dir draußen? Bestimmt er dein Leben? Gehörst du ihm? Und das ist interessant. Zuerst lädt Jesus sich selbst ein. Er sagt, hallo, ich stehe vor der Tür. Mach auf. Lass mich rein. Und dann, nachdem der Kontakt hergestellt ist, lädt Jesus dann uns ein. Wozu? Zum Abendmahl. Er sagt hier in Vers 20, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und wissen Sie, damit ist nicht nur unser Abendmahl gemeint. Man kann ja auch beim Abendmahl äußerlich mitmachen, ohne persönliche Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Sondern hier ist zunächst etwas anderes gemeint. Hier steht wörtlich, ich werde zu ihm kommen und mit ihm essen. Ich werde zu ihm kommen und mit ihm das Mahl halten. Das steht hier eigentlich. Und im Orient war die gemeinsame Mahlzeit unendlich bedeutsam. Gemeinsames Essen bedeutete, Gemeinschaft zu haben. Persönliche Nähe. Und das meint Jesus hier. Er sagt, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Hier ist wahrscheinlich die Hauptmahlzeit am Abend gemeint. Da kommt man zusammen. Da ist man einander nah. Und wenn Jesus dich zu diesem Mahl einlädt, dann sagt er dir, ich suche eine enge persönliche Verbindung mit dir. Ich lade dich ein, mit mir in einer verbindlichen Gemeinschaft zu leben. In einer echten persönlichen Lebensgemeinschaft, Tag für Tag. Und wissen Sie, das klassische Abendmahl, das wir dann feiern als Gemeinde, was wir auch heute in diesem Gottesdienst feiern werden, das ist ein Zeichen für diese persönliche Verbindung, die Jesus uns anbietet. Kein Automatismus. Du hast nicht Verbindung zu Jesus, weil du am Abendmahl teilnimmst. Aber ein Abendmahl, an dem du von Herzen teilnimmst, ist ein Teil deiner Gemeinschaft mit Jesus. Und dafür steht das Abendmahl, für diese persönliche Verbindung. So wie Jesus seinen Leib für uns geopfert hat und für uns da ist, so zeigt er es uns in diesem Brot, in dieser Oblate. die wir aufnehmen in uns. Und so wie Jesus sein Blut für uns vergossen hat und die Gemeinschaft mit uns sucht, so spricht er uns das zu in diesem Wein, den wir trinken und der unsere Kehle hinunterrinnt und der diese enge Verbindung mit uns eingeht. Dafür ist das Mahl ein Zeichen. Und so schiebt Jesus dann diesen kleinen Satz hinterher, den man so leicht überliest in Vers 20. Da sagt er, ich werde das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Es ist eine echte Gegenseitigkeit. Es geht von Jesus aus. Er lädt sich ein. Er kommt zu uns. Er will drin sein in unserem Leben. Er will das Mahl mit uns halten. Und dann sollen wir es auch mit ihm halten. Wenn jemand meine Stimme hört, wenn jemand versteht, dass ich ihn anspreche. Und Martin Luther hat das so schön gesagt. Er hat gesagt, es weiß Gottlob, ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche sei, also die Gemeinde. Nämlich die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Das sind die Christen. Ich werde das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Hörst du die Stimme deines Hirten? Damit ist nicht gemeint, dass du irgendwelche Auditionen oder Visionen hast und glaubst, dass Jesus zu dir redet, sondern dass du das Wort liest, das er dir schenkt, dass du die Briefe liest, die er dir schreibt, auch diesen Brief an Laodicea, und dass du dir dadurch von Jesus die Augen öffnen lässt, dass du merkst, er redet hier zu dir, er will dein Leben bewegen, er will bei dir sein. So ist das gemeint, dass du ein Schaf bist, das die Stimme seines Hirten hört. Und so sehen wir dann am Ende, wer sich da so vorstellt, wer da diese enge Verbindung zu uns sucht. Und deswegen hat der Herr Jesus das gesagt im Briefkopf in Vers 14, dass er absolut vertrauenswürdig ist. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, wer sagt das? Das sagt der, der Amen heißt. Und Amen, das bedeutet absolute Wahrhaftigkeit. Jesus ist die Wahrheit in Person. Jesus hält absolut, was er verspricht. Er ist der, der Amen heißt. Der die totale Bestätigung Gottes ist auf alle Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und dann schau, wie Jesus sich noch vorstellt, der treue und wahrhaftige Zeuge. Wofür? Wofür ist Jesus der Zeuge? Für alle entscheidenden Informationen, die wir über Gott bekommen. Für alle Fragen im Leben, die wirklich zählen. Dafür ist Jesus der Zeuge. Er ist der Garant dafür, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass es wirklich stimmt. Er gibt das Gold. Er gibt das weiße Kleid. Er gibt die Augensalbe. Und dann steht noch etwas hier, was er ist. Er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Ganz am Anfang. Als der allmächtige Gott die Welt geschaffen hat, sagt er. Da war wer bei ihm? Der Sohn von Ewigkeit her. Und Jesus ist der, durch den Gott die Welt gemacht hat. Er war unmittelbar daran beteiligt. Und wenn Jesus jetzt hier sagt, ich bin der Anfang der Schöpfung Gottes, dann macht er deutlich, ich habe alle Macht in den Händen. Ich bin der, der neues Leben schaffen kann. Ich bin der, dem sich das Universum verdankt. Ich war da, bevor die Welt da war. Ich habe vollen Anteil an der Macht des Vaters. Und ich, dieser Jesus, sagt, ich lade dich ein, mit mir in eine persönliche Verbindung einzutreten. Die Geliebten sind auch die Geladenen. Aber sie sind nicht die Gezwungenen. Und deshalb baut Jesus hier diese Bedingung ein. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut. Das heißt, Jesus fordert dich dazu auf, die Tür aufzutun. Er fällt in diesem Sinne nicht mit der Tür ins Haus. Er sagt, öffne, höre. Wie hören wir? Irina Ratuschinskaya hörte Jesus durch die alte slawonische Bibel, nachdem sie die Sprache gelernt hatte. Oder jener alte Lehrer, der hatte einige Jahre lang einen jungen Pastor das Evangelium predigen hören und er fand es eigentlich zu übertrieben, zu ernst, zu persönlich. Er wollte da so in Ruhe seinen Posaunenchor machen und in den Gottesdiensten nicht ständig zur Bekehrung gerufen werden. Und dann wurde dieser alte Lehrer pensioniert. Er hatte Zeit zum Nachdenken. Und Gott hat diese Zeit und diese Ruhe, die dieser Lehrer gefunden hat, genutzt, um das Gewissen dieses Mannes nochmal ganz neu anzusprechen. Er erinnerte sich an die Predigten. Der junge Pastor war schon längst über alle Berge. Und er merkte, wie lau er geworden war. Und je länger er sich fragte, umso klarer wurde ihm, der hatte doch recht. Da hat doch Gott geredet. Und in meinem Leben muss sich etwas ändern. Er hat die Stimme Jesu gehört, noch im Nachhinein. Vielleicht will Jesus dich ja heute auch anreden. Vielleicht hat Jesus dich ja auch an irgendeinem Punkt darauf gestoßen, dass du in der Gefahr stehst, laut zu werden. Dass du vielleicht in der Gefahr stehst, deiner selbst zu sicher zu sein und mit einem durchschnittlichen Leben dem Herrn zu dienen. Lass dich anrufen von Jesus. Es ist nicht entscheidend, was ich heute gesagt habe, aber das Entscheidende ist was Jesus dir sagt hier in diesem Text. Und hör nicht an ihm vorbei und öffne ihm. Dieser Bibelvers ist oft gemalt worden. Eine schöne Tür und Jesus steht davor und klopft. Und in diesen Gemälden ist es so gemalt, dass die Tür nur von innen eine Klinke hat. Und wie kann ich diese Klinke runterdrücken? Indem ich zu Jesus bete. Indem ich ihm sage, Herr, ich habe deinen Ruf gehört. Herr, ich fange an zu begreifen, wie ich in deinen Augen dastehe. Herr, ich merke, dass manches, was ich für so normal und geistlich okay gehalten habe, dass es brüchig ist. Herr, ich merke, dass ich viel Vergebung brauche. Herr, ich begreife, dass ich dich an vielen Stellen meines Lebens herausgehalten habe und doch meine eigenen Sachen gemacht habe, ohne dich zu fragen. Und jetzt bitte ich dich um Vergebung. Jetzt bitte ich dich, dass du mir auch für diese Dinge dieses weiße Kleid überstülpst. Dass du meine Augen salbst und öffnest, dass ich dich umso besser erkenne. Und dass du mir dieses gewisse wertvolle Gold schenkst. Vielleicht stehen sie jetzt da, wo die Leute in Laodicea standen. Jesus klopft. Und sie haben innen die Klinke in der Hand. Und er sagt, und jetzt mach auf. Und dieses Mal ist ein wunderbares Bild für eine Lebensgemeinschaft, die Jesus dir jetzt schon schenkt. Er will jetzt schon Tag für Tag mit dir leben. Er will jetzt schon wirklich an deiner Seite gehen. Er will dich tragen. Er will dich festhalten. Er will dich trösten. Er will dir für jeden Tag wieder so viel Kraft geben, wie du brauchst. Und dann ist dieses Mal auch die Vorschau auf das ewige Leben in der Herrlichkeit. Wenn Jesus vom Himmel geredet hat, hat er den Himmel oft mit einem Festmahl verglichen, zum Beispiel in Lukas 14. Und Jesus hat es immer wieder deutlich gemacht. Er hat gesagt, nur wer hier in diesem Leben Jesus die Tür aufmacht, nur wer hier in diesem Leben in die Mahlgemeinschaft mit ihm eintritt, nur der wird auch dabei sein beim herrlichen Festmahl in der Ewigkeit. Und darauf weist uns dann am Schluss dieser Vers 21 hin, wo Jesus sagt, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Das heißt, so nahe wie Jesus dem Vater ist, so nahe werden wir Jesus sein. Und wir werden wichtige Aufgaben in seinem Reich wahrnehmen, zu denen er uns bevollmächtigt. Er wird uns in einer geheimnisvollen Weise auch an seiner Herrschaft beteiligen. Dafür steht der Thron. Es ist schwer vorstellbar und wir wissen nicht, wie es genau sein wird. Aber es wird großartig sein. Jesus hat viel mit uns vor. Und das ist die Aussicht. Du wirst mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie ich mich gesetzt habe, auch mit meinem Vater auf seinen Thron. Und darum dieser Brief. Und darum diese drei kritischen Alternativen, die Jesus uns vorhält. Heiß oder kalt? Ganz oder gar nicht? Drinnen oder draußen? Hier steht jeder von uns allein vor Jesus. Und der Einzige, dem du Rechenschaft ablegen musst, ist Jesus. Und niemand sonst. Ein kleiner Junge, und damit schließe ich, wurde mal gefragt, ist das Evangelium von Jesus nun eine Einladung oder eine Vorladung? Und der kleine Junge hat kurz überlegt und gesagt, wir werden jetzt eingeladen. Aber einmal werden wir vorgeladen. Und dann kommt es drauf an, was wir mit der Einladung gemacht haben. Ich rate dir, sagt der Herr, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und die züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Amen.